Ja, jetzt bin ich im Gespräch mit Betty Kupke vom Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen e.V. Kannst du vielleicht dieses entwicklungspolitische Netzwerk erstmal vorstellen? Da denkt man so ein bisschen an eine Weltläden und sowas. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das Entwicklungspolitische Netzwerk Sachsen ist ein Dachverband für über 70 entwicklungspolitische Vereine in Sachsen und da gehören tatsächlich die eine Weltläden auch dazu. Wir betreiben da Netzwerkarbeit und bieten so verschiedene Bildungsformate an, wie die Faircademy, die ist zum Thema Mode und Menschenrechte und dann gibt es noch eine Qualifizierungsreihe zur Referentin für politische Bildungsarbeit mit dem Schwerpunkt globales Lernen und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und wir sind aber eben auch Teil der Kampagne für saubere Kleidung Deutschland, was die deutsche Version der internationalen Clean Clothes Campaign ist. Und das ist ein Netzwerk, das sich für die Rechte der ArbeiterInnen in den Lieferketten der internationalen Modeindustrie einsetzt. Und da wollen wir eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen für die Beschäftigten in der Textil-, Sport-, Schuh- und Lederindustrie weltweit vorantreiben.
Jetzt hat sich ja gestern am 24. April der Gebäudeinsturz der Rana Plaza Textilfabrik in Sabah in der Nähe von Dhaka gejährt. Das ist in Bangladesch zum 10. Mal genau gesagt. Das war dann im April 2013. Damals sind 1138 Menschen getötet und 2438 ungefähr verletzt. Ihr habt gestern Abend in der Petersstraße in Leipzig daran erinnert. Was ist damals genau geschehen?
Ja, also das war so, dass am 23. April 2013, also einen Tag vorher, in dem Rana Plaza Gebäude ganz große Risse in den Wänden entdeckt worden sind. Und die Geschäfte und die Banken, die unten in den Stockwerken waren, die haben sofort geschlossen und haben auch gewarnt, das Gebäude nicht mehr zu benutzen. Und in den oberen 5 Stockwerken, da waren aber Bekleidungsfabriken und die Besitzer von denen haben die Warnungen ignoriert und haben dann die ArbeiterInnen angewiesen, am nächsten Tag wieder an die Arbeit zu gehen. Und das haben die dann auch tatsächlich gemacht, weil ihnen angedroht wurde, einen ganzen Monatslohn zu verlieren. Und dazu ist auf jeden Fall sehr wichtig zu sagen, dass wenn sie Gewerkschaften gehabt hätten und damit ein gemeinsames Recht, die Arbeit abzulehnen und keine Armutslöhne verdient hätten, dann hätten sie sich vielleicht auch nicht dafür entschieden, in die Fabrik zu gehen. Genau, das heißt, dass vor allem Armutslöhne, mangelnde Vereinigungsfreiheit und in einigen Fällen tatsächliche Gewalt dazu geführt haben, dass eben die Näherinnen sich gezwungen fühlten, da reinzugehen, das unsichere Gebäude zu betreten und dann eben leider auch zu sterben, als das Gebäude dann tatsächlich nur eine Stunde später eingestürzt ist. Das ist sozusagen die Geschichte um das Rana Plaza Unglück.
Jetzt habt ihr ja auch in einer der zentralen Einkaufsstraßen in Leipzig daran erinnert, in der Petersstraße. Hat sich also in den Modegeschäften, die da ansässig sind, gar nicht so ein Bewusstseinswandel getan, also dass man auch die Verantwortung trägt für die Arbeitsbedingungen in Billiglohnländern? Also ein bisschen was hat man dann ja schon gehört, dass es so Initiativen und Maßnahmen gibt, aber ja, denkst du, da gab es so einen Bewusstseinswandel?
Ja, also tatsächlich war es so, dass unmittelbar nach dem Zusammenbruch von Rana Plaza sich verschiedene Gewerkschaften und andere Organisationen, unter anderem auch die Clean Clothes Campaign, verschiedene Kampagnen gestartet haben, um die Marken dazu zu drängen, ein rechtsverbindliches Sicherheitsabkommen zu unterzeichnen. Und da ist innerhalb von kürzester Zeit sind da irgendwie so eine Million Unterschriften zusammengekommen. Und dann haben sich auch über 30 Marken zuerst, das waren dann so Chibo zum Beispiel zuerst und später dann auch H&M, C&A, die haben dann tatsächlich auch die Frist eingehalten und das Abkommen über Brand- und Gebäudesicherheit in Bangladesch unterzeichnet. Das war dann erstmal ziemlich bahnbrechend, weil das eben verbindlich ist und die Gewerkschaften dann 5% Mitspracherecht hatten und die Marken dann rechtlich zur Verantwortung ziehen können, so, wenn die eben ihrer Sorgfaltspflicht nicht nachkommen. Und das ist dann sofort in Kraft getreten. Es haben sich dann innerhalb der Zeit noch 220 andere Marken an dem Programm beteiligt. Allerdings nicht alle. Dazu gehört zum Beispiel Decathlon. Deswegen standen wir gestern Abend auch vor der Decathlon-Filiale in Leipzig. Und was noch wichtig ist zu sagen, dass dieses Abkommen und auch andere Abkommen, die sind immer nur zeitlich begrenzt. Und der aktuelle Bangladesch-Akkord, der läuft zum Beispiel im Oktober dieses Jahres aus.
Jetzt standet ihr da bei dieser Mahnwache. Wie waren denn die Reaktionen der Einkaufenden in dieser Fußgängerzone? Da stelle ich mir so vor, dass das Problem ja auch ist, dass die Menschen, die so billige Kleidung einkaufen, vielleicht selber wenig Geld haben und gar keine richtige Alternative sehen sozusagen auch.
Na, die Mahnwache ist ja eher so ein stilles Format. Also wir standen da mit ein paar Leuten von der Regionalgruppe Leipzig, der Kampagne für saubere Kleidung, und Greenpeace Leipzig zusammen um so ein Banner rum. Und da steht drauf Menschenrechte vor Wegwerfmode, und wir haben Grabkerzen aufgestellt. Und das lief eine Audiodatei, in der alle Namen der Opfer von Rana Plaza vorgelesen werden. Und ja, es sind ein paar interessierte Passantinnen stehen geblieben, haben teilweise zugehört, nachgeschaut oder eben uns angesprochen, gefragt, worum es geht, und haben Flyer mitgenommen. Und also was deine Frage zum Einkaufen von billigen Kleidung betrifft, uns ist das total bewusst, dass wir in einer kapitalistischen Klassengesellschaft leben und dass individuelle Konsumkritik jetzt nicht die Lösung aller Probleme ist. Vor allem nicht in der Fast-Fashion-Industrie, und deswegen ist unsere Arbeit auch immer an die Marken gerichtet. Also wir fordern von den Unternehmen, dass sie ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen in ihrer ganzen Lieferkette, und Einzelpersonen laden wir eher dazu ein, an unseren Aktionen teilzunehmen und den Druck auf die Marken zu erhöhen.
Das hat ja schon Einfluss auf so das Image dieser Marken, und damals hat sich dann ja tatsächlich auch ein bisschen was getan. Schließlich hat sich daraus vielleicht auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, kurz auch Lieferkettengesetz, entwickelt in Deutschland. Und dann gibt es noch weitere Abkommen, die geschlossen wurden, das Abkommen zum Brand- und Gebäudeschutz in Bangladesch und das Bündnis für nachhaltige Textilien. Es wurde also versucht, quasi was zu tun, und viele internationale Unternehmen unterzeichneten auch diesen sogenannten Bangladesch-Akkord. Andererseits gibt es aber auch noch Unternehmen, du hast jetzt schon Decathlon erwähnt, es gibt auch IKEA und Amazon, die bis heute diesen Akkord nicht unterzeichnet haben. Kann man sich diesem Lieferkettengesetz also auch entziehen irgendwie?
Naja, ich glaube, das wird sich noch so ein bisschen zeigen, weil das Lieferkettengesetz, so wie es jetzt ist, ja noch sehr jung ist. Wir hoffen natürlich, dass die Sanktionen, die geschaffen worden sind, dann greifen, da wo sie angesetzt wurden. Wobei das aktuelle Lieferkettengesetz noch so ein bisschen so wie so ein zahnloser Tiger ist, was zum Beispiel daran liegt, dass nur so sehr, sehr große Unternehmen darunter fallen. Also die Unternehmen müssen mindestens 3.000 und ab 2024 dann mindestens 1.000 ArbeitnehmerInnen im Inland haben. Das sind also nur so super große Unternehmen wie Amazon. Ich hoffe natürlich, oder wir hoffen natürlich, dass das Lieferkettengesetz unter anderem dazu führt, dass die fehlenden großen Marken das den Bangladesch-Akkord noch unterschreiben, genau. Aber ein großes Problem sind eben die Subunternehmen. Und in den Herstellungsländern ist es meistens Standard, dass es dann Subunternehmen gibt, und die fallen dann einfach gar nicht mehr unter das Lieferkettengesetz drunter und müssen sich dann in Anführungsstrichen weniger um die Sicherheit oder überhaupt angemessene Löhne kümmern. Ich kann da aber sehr empfehlen, sich die Initiative Lieferkettengesetz mal anzuschauen, weil das ist so die entscheidende Kampagne, die zu dem Thema arbeitet und dort auch alle Informationen bereitstellt.
Über das Lieferkettengesetz war ja schon einiges zu lesen, aber vielleicht kannst du es trotzdem nochmal erläutern, was das so ungefähr besagt und was der Sinn dahinter ist.
Also das Lieferkettengesetz geht darum, dass Unternehmen entlang ihrer gesamten Lieferkette, also nicht nur in ihrer ersten Anstellung jetzt irgendwie hier im Inland, wo sie die Bekleidung zum Beispiel vertreiben, ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen, sondern eben auch für die Sicherheit und angemessenen Löhne entlang dieser ganzen Unternehmen und Angestellten in den Herstellungsländern eben Sorge tragen und dort die Menschen ordentlich bezahlen und für deren Arbeitsschutzrechte einstehen.
Jetzt haben wir von Bangladesch gesprochen, aber es gibt natürlich auch andere Länder, die eben, ja, wo viel Mode produziert wird und die eigentlich auch Billiglohnländer sind, Pakistan zum Beispiel, da gab es auch Unfälle so um 2012, 2013 rum. Wie gut gelingt es denn, dass sich solche Verbesserungen auch wirklich global dann durchsetzen, also nicht nur dann in einem Land jeweils?
Ja, tatsächlich ist das immer ein ganz schön langer Prozess, aber weil du Pakistan erwähnst, da gab es dann letztes Jahr tatsächlich einen Erfolg. Also da gab es Monatsverhandlungen und Kampagnen und auch eben von der Kampagne für saubere Kleidung, und Ende August 2021 haben dann tatsächlich die Gewerkschaften und Marken die Schaffung des internationalen Abkommens für Gesundheit und Sicherheit in der Textil- und Bekleidungsindustrie angekündigt. Dann gab es ganz viele Studien und Machbarkeitsstudien und Konsultationen, und am 14. Dezember 2022 ist dann das Pakistan-Abkommen im Akkordprogramm bekannt gegeben worden. Das heißt, somit Kampagnenarbeit und dranbleiben und nicht den Mut verlieren, gibt es immer mal wieder Erfolge, die zumindest dazu beitragen, dass es besser werden kann.
Ich habe auf eurer Internetseite gesehen, dass ihr auch ziemlich vielfältig darauf blickt. Ich glaube, schon 2002 habt ihr was über die Arbeitsbedingungen der Kleidungsindustrie in Osteuropa gemacht und auch in der Ukraine habt ihr in letzter Zeit, glaube ich, mal geschaut. Ist das also doch sehr viel vielfältiger, als dass man das nur so mit so ein paar Ländern dann beschreiben könnte?
Ja, tatsächlich hat man ja immer so ein bisschen im Kopf, dass Made in Bangladesch, Made in China irgendwie so problematisch ist und Made in Europe fühlt sich dann so ein bisschen besser an. Das ist tatsächlich leider oft nicht so, sondern gerade in Osteuropa gibt es eigentlich so ungefähr dieselben Zustände wie in Asien in der Bekleidungsindustrie. Deswegen schauen wir da tatsächlich sehr global drauf und haben tatsächlich jetzt auf der internationalen Ebene jetzt gerade erst im April einen neuen Bericht dazu veröffentlicht. Der findet sich auch auf der Website der Kampagne für saubere Kleidung, genau, gerade auf der Startseite zu sehen. Da geht es um die missbräuchlichen Handelspraktiken in den Modelieferketten in Europa.
Ja, was denkst du, was sind so Alternativen dazu, wenn man jetzt, also zum Beispiel könnte man ja Kleider auch tauschen oder so, denkst du, es gibt auch andere Möglichkeiten, weil da steckt ja auch dieser Konsumgedanke dahinter, dass man jede Woche eine neue Hose braucht oder so. Denkst du, es wäre auch nötig, halt vielleicht eine andere Idee davon zu bekommen, wie man mit Kleidung umgeht?
Ja, ich denke schon, dass es auf jeden Fall ein großes Problem ist, dass so globale Probleme sehr stark individualisiert werden in unserer Gesellschaft und gleichzeitig, also wir sollen sozusagen die Verantwortung übernehmen für unser Handeln, für unser Konsum und gleichzeitig werden wir ja total dazu angehalten, die ganze Zeit zu konsumieren. Also ich glaube, aus diesem Dilemma kommt man in dem aktuellen Gesellschaftssystem nicht so richtig raus. Aber wenn man jetzt gerne individuell was tun möchte, was ja auch gut ist, dann ist, glaube ich, der wichtigste Schritt tauschen, reparieren und wenn neu kaufen, dann zu schauen, dass es zertifizierte, nachhaltige Kleidung ist, die man kauft. Da gibt es verschiedene Label, genau, die man sich anschauen kann. Und wenn es diese, nicht Label, sondern Siegel, und wenn es diese Siegel gibt, dann kann man sich zumindest schon mal sicher sein, dass das Kleidungsstück etwas nachhaltiger produziert wurde. Aber das ist dann natürlich nicht für jeden Geldbeutel was. Deswegen reparieren und tauschen und überlegen, was man wirklich braucht, glaube ich, die bessere Variante ist oder die gängigere.
Ja, dann bedanke ich mich sehr bei Betty Kupke vom Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen e.V. Vielleicht kannst du zum Schluss nochmal die Internetpräsenz durchsagen und ja beschreiben, was da so zu finden ist noch.
Ja, gerne. Also einerseits gibt es die www.einewelt-sachsen.de Seite. Dort könnt ihr alle Informationen finden, was wir als Dachverband, als ENS machen. Unter anderem auch einen Podcast zur Umsetzung der Sustainable Development Goals in Sachsen und eben unsere Bildungsreihen, zu denen sich auch immer angemeldet werden kann. Und dann gibt es noch die saubere-kleidung.de Seite und da, wenn ihr da zum Beispiel /Rana Plaza eingibt, da könnt ihr auch die ganze Geschichte um das Rana Plaza Unglück und den Bangladesch Accord und die aktuellen Entwicklungen nachverfolgen. Instagram, Facebook und Twitter haben wir auch. Da könnt ihr uns auch finden und immer die neuesten Berichte, Studien und Angebote finden und Veranstaltungen.